Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Er wollte mal Rabbiner werden, mit 19, wurde dann aber Historiker. Er besaß mal, was sich heute viele wünschen, 2 Staatsbürgerschaften, gab dann aber eine zurück, weil man sich nicht teilen kann. Dennoch saß und sitzt er als Deutscher fast immer zwischen den Stühlen, als deutscher Jude, um genau zu sein. Wobei man den Eindruck gewinnen könnte, das fände er gar nicht so unbequem, weswegen er immer wieder durch öffentliche Wortmeldungen den Stuhl-Zwischenraum wechselt. In den Zwischentönen heute, zu denen Sie Florian Felix Wey herzlich begrüßt, ist zu Gast der Historiker und Publizist und, wie soll man es nennen, Siedlungsverbesserer Michael Wolfson. Schön, dass Sie da sind, Herr Wolfson.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Wenn man sich mit Ihnen beschäftigt und es gibt viel öffentliches Material über Sie, dann fällt einem ziemlich schnell auf, dass Sie irgendwie als bloßer Mensch nicht existieren, jedenfalls nicht prädikatlos, sondern immer mit irgendeiner Zuschreibung leben müssen. Beinahe immer ist es der jüdische oder der deutsch-jüdische Historiker, manchmal der konservative, manchmal auch der reaktionäre Publizist. Oft sind sie streitbar, manchmal umstritten. Nie einfach nur Michael Wolfson. Haben Sie sich im Laufe des Lebens daran gewöhnt?
Ach, das schon, aber ich nehme das gar nicht mehr zur Kenntnis, ehrlich gesagt. Ich halte mich da an Fontane, der gesagt hat, man muss nach dem inneren Kompass gehen. Das ist kein wörtliches Zitat, aber ein inhaltliches. Und es wird viel geredet und wenig gewusst. Und man muss vor sich selber bestehen können. Und das bezieht sich auf die grundlegenden Positionen, Prägungen und so weiter.
Über die werden wir reden, die kommen ja auch aus dem Familienleben und der familiären Biografie, aber wird man irgendwann zu dem, was einem zugeschrieben wird, oder gibt es die Gefahr?
Oh ja, natürlich, also das habe ich mehrfach erlebt und zwar in die verschiedensten Richtungen. Ich habe das bei einem meiner Historikerkollegen, älteren Historikerkollegen erlebt, Ernst Nolte, der ein zunächst einmal konservativ-liberaler Historiker gewesen ist und dann tatsächlich nach rechts außen regelrecht gerückt wurde, weil das der einzige Platz war, wo man ihn noch mit offenen Armen empfangen hat. Aber dieser Gefahr bin ich entgangen, weil ich immer versucht habe, mich am eigenen Kompass zu orientieren und war immer Einzelkämpfer. Insofern bin ich auch familiär geprägt, Einzelkämpfer zu sein und es fiel mir nicht schwer, gegen die verschiedenen Zuordnungen mich selber gegenzusteuern.
Waren Sie auch Einzelkind?
Ja, Einzelkind. Meine Eltern waren keine Einzelkinder.
Was auch ein bisschen untypisch wäre für eine jüdische Familie,
oder? Ja, das stimmt, aber das hat doch biologische Gründe manchmal. Und ich müsste in diesem Fall wieder ein Adjektiv hinzufügen, weil Sie die Adjektive hier gebrauchen, was ich sehr interessant finde. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht und das immer abgehakt. Na, noch ein Adjektiv, okay, kennen wir schon. Aber in diesem Falle ist das jüdische Einzelkind vielleicht auch nicht unwichtig, weil ähnlich wie in intakten Gesellschaftsstrukturen, die Familienstrukturen bei uns Juden noch relativ intakt sind und ein Einzelkind ist so ein quasi Prinz oder der Kronprinz und da war das Einzelgängertum dann auch leichter zu ertragen.
Ein jüdisches Einzelkind, ich sehe das jetzt schon in Ihrem Wikipedia-Eintrag als neue ja. Zuschreibung, sagte er selbst im Deutschlandfunk. Okay, ja. Das wird vielleicht kommen. Sie haben über Ihre eigene und vor allem über die Familiengeschichte vor ein paar Jahren ein autobiografisches, aber doch auch historisches Buch geschrieben, Deutsch-Jüdische Glückskinder. Und der Untertitel heißt, da wird es ja dann schon spannend, eine Weltgeschichte meiner Familie. Was nun, Welt- oder Familiengeschichte?
Na beides, denn die Familiengeschichte ist ohne die Weltgeschichte nicht verständlich. Sie fokussiert natürlich auf die deutsch-jüdische Geschichte, aber aufgrund der deutsch-jüdischen Geschichte weiß jeder, dass deutsche Juden, sofern sie überleben konnten, fliehen mussten und Ergebnis dieser Flucht war die Tatsache, dass der Großteil meiner Familie weltweit zerstreut wurde und verstreut lebte und das habe ich versucht einzufangen. Und noch etwas ganz Grundsätzliches, also meine Autobiografie, da würde ich Nein sagen, lieber Herr Wey, denn ich finde Autobiografien, es sei denn, man ist Henry Kissinger oder Winston Churchill, ist fast eine Zumutung. Die meisten Autobiografien sind mit Verlaub grottenschlecht.
Da redet der Historiker, ist nicht quellensicher sozusagen.
Nein, es ist also meistens Selbstbeweihräucherung, auch stilistisch unerträglich und auch in der Selbstbeweihräucherung oder sagen wir mal zurückhaltenderer, in der Fokussierung auf sich selbst eine Zumutung. Und ich finde, es muss auch klar sein und auch für den Autoren selber, und das ist für mich die Prämisse, man ist, ich bin Teil eines großen Ganzen, ich bin die Ameise am Mount Everest. Und insofern muss es auch dem Leser klar sein, dass ich mich nicht als Mittelpunkt der Welt verstehe.
Wir beginnen, auch um jetzt gleich zur ersten Musik überzuleiten, da wo Sie im Grunde auch beginnen, bei Ihrem Großvater Karl Wolfson. Der war ein deutscher Filmpionier, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Was hat er Pionierhaftes getan im deutschen Film, für den deutschen Film?
Mehr im Bereich der Filmpublizistik und durch die Publizistik natürlich die multiplikative Wirkung. Das ist das eine. Das andere ist, und das fasziniert mich bis heute an meinem Großvater, ist die Verbindung von Ökonomie und Ethik. Das war bei ihm mit seinen Mitstreitern ein, wenn Sie so wollen, ethischer Kapitalismus. Und insofern passt dann die von Ihnen erwähnte adjektivische Zuordnung reaktionär, konservativ im Sinne des heutigen Mainstreams gegen Neoliberalismus, gegen Marktwirtschaft, gegen tüttelchen Kapitalismus. Konkret beim Film. Der Film war ja das Theater des kleinen Mannes. Daher hieß das ja am Anfang auch nicht Kientop oder Kino, sondern Filmtheater. Und die geniale Erfindung meines Großvaters war, ausgehend von dem Gedanken Theater, eine Programmzeitung herauszugeben. Und dieses Filmprogramm bestand aus 4 DIN A4 Seiten. Auf der Seite 1 das Paar, das sich glücklich in den Armen liegt und küsst. Auf Seite 2 eine kurze Zusammenfassung des Inhalts, immer mit vielen, vielen Fotos. Auf Seite 3 dann die Namen der Schauspieler und auf Seite 4 nochmal Fotos, Fotos, Fotos. Ganz minimaler Preis, aber durch die hohe Auflage natürlich dann auch Profit. Aber eben die niedrige Schwelle auf dem Weg zur Kultur. Und das ist die Philosophie dieser Filmpioniere gewesen, und die zeigte sich nicht nur im Film- und Unterhaltungsbereich, sondern eben mein Großvater auch im Bereich der Wohnbau- und Wohnungspolitik.
Da kommen wir heute sicher noch darauf zu sprechen. Jetzt ist erstmal eine Musik zu hören. Sie hören die Zwischentöne mit Michael Wolfson ohne Adjektiv. Und er hat mitgebracht einen Titel, der tatsächlich vor unserem oder meinem inneren Auge auch wieder mit einem Film Bild versehen ist, nämlich mit einem Film über diese Musikgruppe, nämlich die Comedian Harmonists, Mein kleiner grüner Kaktus. Ich vermute aber, dass Ihr Großvater vielleicht sogar mit den Comedian Harmonists selber noch zu tun hatte.
Oh ja, die Comedian Harmonists hatten ihre Weltpremiere in der Scala. Gründer und Betreiber und Teileigentümer der Scala, des damals weltberühmten Varietés, Stichwort Cabaret, der Film mit Liza Minnelli, das war mein Großvater. Und die Comedian Harmonists hatten ihre Weltpremiere in der Scala und waren oft auch dort.
Blumen im Garten, so 20 Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen, leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, hollari, hollari, hollaro.
Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der stech, stech, stech.
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro.
Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich, was sollen die Leute sonst von mir sagen?
Unschwer zu erkennen. Die Comedian Harmonists in den Zwischentönen mit Mein kleiner grüner Kaktus. Zu Gast Michael Wolfson. Ihr Großvater Karl Wolfson, wir haben die Geschichte gerade gehört, wurde ein durchaus vermögender Mann in diesem Business, kam gar nicht aus großen Verhältnissen, sondern hat sich wirklich hochgearbeitet, war, nehme ich auch mal an, 1933 schon ziemlich vermögend. Ist er dann gleich gegangen?
Nein, viel zu spät gegangen, und wie viele andere deutsche Juden gab er sich der Illusion hin, dass dieser Spuk bald vorbei sein würde, war er bekanntlich nicht, und dass es ein Spuk war, der nicht nur ein Spuk, sondern ein Sturm wurde, ein Tsunami, das hat er eigentlich schon früh erkennen müssen und schmerzhaft erkannt. Die Skala, über die wir gerade geredet haben, Welturaufführung der Comedian Harmonist und viele andere Weltkünstler damals, diese Skala wurde bereits 1933, 34 arisiert mit Hilfe der SA, die das Gebäude besetzt hatte, und viele andere Dinge, die mein Großvater besaß, wurden arisiert. Und dann 1937, typisch für meinen Großvater, er war ganz verliebt sozusagen in sein Großkino Lichtburg in Berlin, in der Gartenstadt Atlantik, auf die wir sicherlich noch kommen werden. Und er fürchtete, dass er den Pachtvertrag nicht verlängert bekäme, und kaufte dann die Gartenstadt Atlantik, was 1937 natürlich illegal nach nationalsozialistischen Gesetzen war. Juden durften nicht deutschen Boden kaufen und auf dem deutschen Boden dann etwas bauen, auch wenn es schon gebaut war. Also kurzum, er meinte und hoffte, die NS-Behörden austricksen zu können, Pustekuchen, und zum Dank kam er dann in Gestapo, wie man das damals nannte, Schutzhaft, weil er sich weigerte, auch das Kino und die Gartenstadt Atlantik, immerhin 49 Häuser, arisieren zu lassen, also rauben zu lassen zum Nulltarif.
Ich muss mal kurz nachhaken, weil Sie sagten so vor drei Sätzen, er kaufte 37 die Garne. Er war nur Teilhaber, oder wie war
das? Nein, gute Frage. Er hatte durch Vermögensreserven, die er ins Ausland gebracht hatte, dann die wahnsinnige Idee, von der die Familie heute nachträglich noch profitiert, einen Teil des Geldes, nein, das ganze Geld zurückzubringen nach Deutschland, um die Wohnanlage Gartenstadt Atlantik samt Kino Lichtburg zu kaufen.
Also historisch von heute aus gesehen klingt das fast ein bisschen hasardeurhaft.
Es war hasardeurhaft, nur er klammerte sich an dieses Kino und glaubte, durch diverse Verschachtelungen verbergen zu können, dass er Eigentümer der Gartenstadt Atlantik, der Wohnanlage Gartenstadt Atlantik plus Kino Lichtburg wäre. Und kam dann im August 1938, hier ist der Monat wichtig, in die sogenannte Schutzhaft. Und da gibt es eine Geschichte, die meines Erachtens auch für die Zwischentöne sogar in Bezug auf das Dritte Reich wichtig ist, zum Verständnis, ohne in irgendeiner Weise etwas zu verharmlosen. Am 11. November, bekanntlich Reichskristallnacht, heute Reichspogromnacht genannt, wollte meine Großmutter ihren Mann Karl Wolfson in der Gestapo-Haft besuchen. Und der Gestapo-Offizier sagte zu meiner Großmutter wörtlich Folgendes: Heute, Frau Wolfson, ist Ihr Mann wirklich in Schutzhaft.
Weil draußen wäre es gefährlicher
gewesen. Natürlich. In keiner Weise will ich hier irgendetwas verharmlosen, nur es zeigt, dass es eben in dieser dunkelsten Zeit, selbst in den dunkelsten Plätzen hier und da Menschen gab, die einen gewissen Anstand immer noch hatten. Das darf man nicht vergessen. Und das zeigt auch den Geist, in dem ich erzogen wurde, dass, obwohl es alles ganz schrecklich war und an der Schrecklichkeit wurde nichts beschönigt, aber trotzdem war die Fähigkeit und Willigkeit in meiner Familie vorhanden, die Anständigkeit oder Teilanständigkeit im Unanständigen wenigstens zu erkennen und zu benennen.
Jetzt muss man sagen, Sie sind 1947 geboren, aber Sie haben in dieser Nicht-Autobiografie, dieser Weltgeschichte Ihrer Familie, auch einen Teil von Ihrer Mutter drin, also geschrieben von Ihrer Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da ist wieder so eine Paradoxie taucht da auf, die einen sehr wundern lässt, selbst wenn man viel über die Zeit weiß. Da schreibt Ihre Mutter nämlich, die kam aus Bamberg, das waren, glaube ich, Bekleidungshändler, dass es nach 1933 einen Aufschwung gab, einen Wirtschaftsaufschwung, von dem Ihr jüdischer Vater auch profitiert hat.
Aber natürlich, das gehört zur Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist immer komplizierter, als man es sich so vorstellt. Und hier einen großen Denker, der ausnahmsweise aber nicht jüdisch war, um es mal selbstironisch, bitteschön, Vorsicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist ironisch gemeint, also Shakespeare.
Aber über den wissen wir ja im Grunde gar nichts, über Shakespeare.
Ja, aber wir kennen sein Werk.
Okay.
Oder wer immer dahinter steht. There are more things between heaven and earth, my dear Horatio, than you can think of in your philosophy. Also es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, mein lieber Horatio, als du dir in deiner Schulweisheit, Philosophie-Schulweisheit vorstellen kannst. Ganz einfach, ab 1933 durch die NS-Wirtschaftspolitik, die ja eine Aufrüstungspolitik in erster Linie gewesen ist, gab es natürlich einen Aufschwung, der für das Militärische in erster Linie geplant war und auch dann in den Zweiten Weltkrieg mündete. Aber dieser auch zivile Aufschwung war erkennbar. Und wenn
also das sickerte durch sozusagen.
Natürlich,
wie man
sickerte durch.
Also genau. Dann konnte man wieder Kleider kaufen,
genau,
und sich schön machen.
Und es ging also dann wieder besser. Und mein sehr jüdischer und zugleich nationaldeutscher, nicht deutschnationale, aber nationaldeutscher Großvater Saalheimer, also mütterlicherseits, fand das alles ganz gut. Und es wird noch viel absurder, Herr Wey. Im Jahre 1937 besuchten meine mütterlichen Großeltern Palästina und kamen nach Deutschland zurück freiwillig.
37.
Und meine Urgroßmutter, die auch auf dieser Reise war, stellte dann in Britisch-Palästina wohlgemerkt fest, Palästina ist nichts für uns, also in ihrer Großbürgerlichkeit. Und die arme Frau ist dann in Theresienstadt elendlich verendet. Also kurzum, auch viele deutsche Juden gaben sich dieser Illusion hin und ließen sich sozusagen durch den materiellen Aufschwung korrumpieren und betrogen sich selber. So schlimm wird es nicht werden. Und wer konnte sich dann auch vorstellen, dass es so etwas ganz Entsetzliches in der Menschheitsgeschichte, Einzigartiges im Negativen geben könnte, würde, wie den 6-Millionenfachen Judenmord?
Ich zitiere nochmal Ihre Mutter, auch Nicht-Nazi-Kinder, auch wir Juden fanden die Aktivitäten von BDM und HJ faszinierend.
Ja, aber das gehört doch auch zur Wirklichkeit, denn BDM und Hitlerjugend und so weiter und so fort, das knüpfte an den Wandervogel an. Und der Wandervogel hatte auch diverse ideologische Richtungen. Das heißt, das war eine Massenbewegung, die von den Nationalsozialisten in ihrem Sinne ausgenutzt worden ist, und viele deutsche Nicht-Juden erkannten nachher erst, dass sie im Grunde genommen die nützlichen Idioten dieses teuflischen, mörderischen, massenmörderischen Systems waren. Das ist ja die Verführung des Nationalsozialismus gewesen. Und die Verführten waren dann auch die Getäuschten und letztlich auch die Opfer. Es waren ja nicht nur die anderen, die Opfer wurden, sondern das schreibt ja Sebastian Haffner wunderbar in den Anmerkungen zu Hitler, dass auch die Deutschen Opfer des Nationalsozialismus waren, und viele sehen das ja heute doch nicht ein. Also im Grunde genommen muss man sagen, da kann man nur mit dem Spruch kommen, nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Und das haben ja die Deutschen in ihrer Mehrheit 1933 am 5. März noch getan, mit knapp 44% für die Nationalsozialisten, die wohlgemerkt ganz demokratisch an die Macht gekommen sind.
Ihre ganze Familie, der Zweig, aus dem Sie stammen, ist nach Palästina gegangen, mütterlicherseits und väterlicherseits. Und dann aber Mitte der 50er Jahre gehen Ihre Eltern zurück nach Deutschland. Warum?
Ja, auch da ist die Wirklichkeit der Wirklichkeit das Entscheidende. Mein Großvater Karl Wolfson, über den wir ja schon mal sprachen, der ein sehr vermögender Mann war und durch die Arisierung und durch die Flucht plötzlich von allem, das er hatte, ins Nichts stürzte. Und er war der festen Überzeugung, und ich finde die absolut überzeugend, dass er nicht bereit sei, den Räubern das Geraubte zu überlassen. Und da er in Tel Aviv sitzend feststellte, dass er an das Eigentum in keiner Weise herankommen konnte, weil diejenigen, die von der Arisierung profitiert hatten, nicht daran dachten, etwas zurückzugeben, gab es nur die Alternative, nach Deutschland zurückzugehen, dort zu prozessieren und versuchen, das Geraubte zurückzubekommen. Ich finde das höchst überzeugend. Auf der Mikroebene, auf der Makroebene, historisch, ist es natürlich unverständlich, wie könnt ihr, und das war auch innerfamiliär eine ganz große Auseinandersetzung, wie könnt ihr in das Land der Mörder gehen und unser Israel verlassen? Und wenn man Israel verlässt, das ist in der Sprache auch ideologisch festgesetzt, aus Israel wegzugehen, auszuwandern, das ist eine Jerida, ein Abstieg. Nach Israel einzuwandern, das ist eine Alia, ein Aufstieg. Und ihr, also mein Großvater mit seiner Frau und meine Eltern, ihr macht Jerida, ihr steigt ab. Nicht nur das, sondern ihr steigt ab ins Land der Mörder. Das war also ganz starker innerfamiliärer Sprengstoff, gar keine Frage.
Als Sie, ich mache mal einen großen Sprung, dann in den 70er Jahren, nachdem Sie noch israelischen Militärdienst geleistet hatten, irgendwann die israelische Staatsbürgerschaft aufgegeben haben oder abgelegt haben, dann muss das ja ein noch krasserer Abstieg aus der Sicht der jüdischen Community gewesen sein.
Ja und nein, vergessen wir nicht, dass einige Jahrzehnte ins Land gegangen waren und nicht nur durch Spree und Isar Wasser geflossen ist, sondern kärglicher auch durch den Jordan, dessen Heiligkeit noch etwas gewichtiger ist als die von Isar, Rhein und Spree. Das war doch schon eine andere Situation. Deshalb, weil die Bundesrepublik Deutschland sich damals als zuverlässiger Partner und Freund Israels erwiesen hatte. Wir reden von 1970, wohlgemerkt nicht 1973 im Yom Kippur-Krieg, wo die Regierung Brandt-Scheel Israel in einer existenziellen Notsituation schändlich im Stich ließ. Aber 1970, als ich zurückkehrte nach Deutschland, war der große Aufbruch Ostpolitik, das Anerkennen der durch die Verbrechen Deutschlands geschaffenen Realitäten, also Anerkennung der Gebietsverluste, Land für Frieden, was im Nahen Osten nicht aufgeht, aber in Deutschland durch die Ostpolitik sehr wohl aufging.
Und durch die Blockkonfrontation.
Richtig, aber da zeigt sich auch die Schwierigkeit, einander zu verstehen. Land für Frieden, das ist aus deutscher und europäischer Sicht tatsächlich ein Mittel, um Frieden zu erreichen im Nahen Osten. Wir können gerne darüber nachher sprechen. Ist das leider nicht der Fall, bislang jedenfalls. Kurzum, das war der eine Punkt. Und der zweite, weil Sie das Aufgeben der Staatsbürgerschaft ansprechen. Staatsbürgerschaft ist nicht nur das Recht auf eine Staatsbürgerschaft, sondern auch die Pflicht. Und ich nehme die Zugehörigkeit zu einem Staat ernst und auch deshalb, weil ich erwarte, dass der Staat seinerseits seine Pflichten jedem Bürger gegenüber ernst nimmt. Und das heißt Schutzfunktion. Ich kann nicht erwarten, dass zwei Staaten gleichzeitig mich schützen. Ein konkretes Beispiel, das mit Juden nichts zu tun hat, aber in Bezug auf die doppelte Staatsbürgerschaft kennzeichnet ist, nehmen Sie den Fall des deutsch-türkischen Journalisten Yücel, der die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft hat, in der Türkei bekanntlich inhaftiert worden ist und die deutsche Botschaft und das deutsche Konsulat konnte nicht sehr viel mehr tun, als Herrn Yücel Milka-Schokolade, persiflierend natürlich gemeint, in die Gefängniszelle zu bringen.
Weil der türkische Staat gesagt hat, das ist unser Staatsbürger. Genau. Und da gilt unser Recht und dort gilt
richtig.
Unser Recht.
So, und das ist das Gesetz, unter dem Staatsbürgerschaften zu sehen sind und nicht das allgemeine Blabla, das wir hier kennen. Man kann gar nicht genug Staatsbürgerschaften haben. Ja, das stimmt in Bezug auf die Einreise und das hätte meinen Großeltern und vielen anderen Juden 1938, spätestens 1939 das Leben gerettet, weil kein Staat damals bereit war, außer der diktatorisch regierten Dominikanischen Republik, Juden aufzunehmen. Schande über die Außenwelt auch damals. Das hätte genutzt, aber das Eintreten für die eigenen Staatsbürger in Gefahrensituationen kann nur ein Staat machen. Und insofern ist auch bei uns die Diskussion über die mehrfachen Staatsbürgerschaften vorbei an den Realitäten.
Die Zwischentöne mit Michael Wolfson hören Sie und er hat natürlich noch ein zweites Stück mitgebracht. Das ist aus der Matthäus-Passion. Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Warum dieser Titel?
Warum? Weil ich tatsächlich in der jüdisch-christlichen Tradition stehe und einen großen Respekt vor dem Christentum habe, das in seinen Frühphasen in Bezug auf Jesus der Höhepunkt jüdischer Ethik gewesen ist. Jesus ist ohne den pharisäischen Ursprung und da vor allem Rabbi Hillel, einen der Vortalmudisten, undenkbar. Nicht zuletzt der Geist der Bergpredigt und daher mein ganz tiefer Respekt dem Christentum gegenüber und ich füge hinzu, dem katholischen Christentum gegenüber mehr als dem evangelischen, welches zu sehr politisch angekränkelt war, ist und ich fürchte bleibt.
Wir hören, kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Es singt und spielt das Collegium Vocale Gent unter Philipp Herrweche. Am Mikrofon weiterhin Florian Felix Wey, zu Gast weiterhin der Historiker Michael Wolfson. Wir hatten vor den Nachrichten ja gerade die Matthäus-Passion, geistliche Musik, Musik aus dem christlich-jüdischen Zusammenhang. Und dann haben Sie auch mal etwas polemisch gesagt, es gibt da ein jüdisches Lied, Hevenu Shalom Alechem, das könnte fast ein evangelisches Kirchenlied sein.
Oh, da treten Sie freundschaftlich in ein Fettnäpfchen. Ich habe mich darüber einmal lustig gemacht und im Publikum war Joachim Gauck, damals noch nicht Bundespräsident. Wir kannten uns über die Gauck-Behörde, weil ich ja auch über die DDR-Geschichte eine ganze Menge gearbeitet habe. Und ich erwähnte da flapsig diese, wie ich finde, etwas romantisierende, nicht nachvollziehbare in dem, soll ich sagen, in dieser Sentimentalität Judenliebe auf evangelischen Kirchentagen, die sich ja auch inzwischen dramatisch verändert hat. Davon kann keine Rede mehr sein. Unter anderem eben an dem Absingen von Hevenu Shalom Alechem. Und da stand Joachim Gauck sympathisch wie immer auf und sagte, ach Herr Wolfson, nein, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Ich singe auch gerne Hevenu Shalom Alechem auf Kirchentagen mit. Das war natürlich entwaffnend. Und wenn Joachim Gauck mitsingt, bin ich dann also auch geschlagen in Bezug auf meine Kritik, denn er ist ein wirklich nachdenklicher und immer differenzierender Mensch. Kurzum, aber auch das ist ein gutes Beispiel, weil das die Ausschläge in der evangelischen Kirche, wenn Sie sich mal, und das habe ich mit meinem Historikerkollegen Thomas Brechenmacher gemacht, die Anfälligkeit der evangelischen Christen in Bezug auf den Zeitgeist anschauen, die ist auffallend, schon im 19. Jahrhundert. Mhm. Jede politische Mode machte die evangelische Bevölkerung viel, viel stärker mit als die katholische. Wir sehen das ja auch an den Wahlergebnissen in Bezug auf den Nationalsozialismus, selbst noch am 5. März 1933 bei den letzten halbfreien Wahlen stand die katholische Bastion relativ fest gegen den Nationalsozialismus, anders als die evangelisch geprägten Regionen. Und wir sehen das auch in der unmittelbaren Gegenwart. Die evangelische Kirche in Deutschland ist, ich sage das blutenden Herzens, weil ich erwähnte das ja, dem Christentum gegenüber einen großen Respekt habe, ist die evangelische Kirche im Grunde genommen eine NGO geworden. Und worin unterscheidet sie sich heute von anderen politisch-ideologischen NGOs? Kaum noch. Und die Fragen, die das menschliche Sein, auch in Bezug auf die Transzendenz, woher kommen wir, wohin gehen wir, spielen kaum eine Rolle. Und das auch in Teilen des modernen Judentums, natürlich nicht in der jüdischen Orthodoxie, die auf eine ganz andere Weise versteint ist. Aber ich halte die Politisierung von Religion für einen Nachteil. Religion ist die Institutionalisierung des Nachdenkens von Menschen über Menschen im Kosmos.
Sehr schöne Worte. Jetzt kommt ein jüdischer Musiktitel. Deswegen habe ich diesen Schlenker mit der wunderbaren Geschichte, die Sie erzählt haben, gemacht. Ich weiß nämlich nicht, ich verstehe den Text ja nicht, was denn jetzt eigentlich da gesungen wird. Also ich versuche mich jetzt mal mit der Aussprache des Titels. Der lautet Jerusalem Shel Zahav.
Nicht schlecht, ja.
Sagen Sie es nochmal.
Jerusalem Shel Zahav, das goldene Jerusalem. Das ist ein Ausspruch von Rabbi Akiba, der im zweiten Jahrhunderte von den Römern schrecklich gefoltert und ermordet worden ist und seiner Frau vom Zitat goldenen Jerusalem vorschwärmte. Seine Frau, die ihn verehrte und er sie verehrte, und das ist auch ein interessanter Punkt, die Frau hat ihn dazu gebracht, ein großer Gelehrter zu werden. Genauer gesagt, ein Gelehrter zu werden. Das war die Bedingung, dass er sie heiraten durfte.
Worum geht es in dem Lied?
Das ist ein Lied, das 1967 im Mai vor dem Sechstagekrieg populär geworden ist. Das goldene Jerusalem, das besingt das noch geteilte Jerusalem mit einem Inhalt, der überhaupt nicht mehr stimmte. Also dass zum Beispiel, so heißt es im Text, der Tempelberg völlig entleert sei. Das stimmt nicht. Natürlich sind auf den Tempelberg die muslimischen Massen gepilgert, um dort zu beten. Also es ist ein sehr schwülstiger Text, aber es ist ein Text, der für mich auch nostalgisch ist. Mai 1967, Vorabend des Sechstagekrieges, der für die jüdische Welt und Israel und Nahost überhaupt von entscheidender Bedeutung geworden ist für das, was danach kam. Und das ist, wenn Sie so wollen, Nostalgie zum einen und zum anderen auch in der Gebrochenheit. Auf der einen Seite dieses Schwärmen für Jerusalem, aber auf der anderen Seite wissen, dass Jerusalem inzwischen eine durch und durch orthodoxe, von den Orthodoxen her intolerant gewordene Stadt geworden ist. Also diese Brechungen und die Brechungen, die Vielschichtigkeiten, die Vieldimensionalitäten, das fasziniert mich immer. Und insofern ist das hier scheinbar eindimensional, aber ich bitte darum, das in der Vieldimensionalität wahrnehmend zuzuhören.
Wir hören das in einer Aufnahme des Leverkusener Quintetts Crazy Freilach. Es singt Janine Engelen.
Harim Tzalul Kayayim Bereach Morani Nisa Beruach Harabayim Im Kol Pamonim Uftad Matilan
Crazy Freilach mit Jerusalem Shel Zahav. Sie hören die Zwischentöne. Zu Gast der Historiker und Publizist Michael Wolfson. Und der kann uns jetzt sagen, was Freilach heißt.
Fröhlich auf Jiddisch. Sie merken, das hat was mit Deutsch zu tun. Und Jiddisch ist eine aus dem Mittelalter stammende Judaisierung der deutschen Sprache. Sagen wir das mal so.
Wir beide haben die Vermutung, dass es sich hier bei diesem Leverkusener Quintett nicht um Juden handelt. Und dann sagten sie, während die Musik lief, ist aber sehr gut ausgesprochen.
Ja, also die richtigen Zabarim, also die in Israel geborenen, legen immer Wert darauf, dass das korrekte Hebräisch gesprochen wird. Wobei die Frage ist, was ist korrektes Hebräisch? Das eher aschkenasisch geprägte oder das orientalisch korrekte Hebräisch? Beide sind korrekt. Okay, also halt einen leichten Akzent. Und mir ist es auch egal, ob das Juden sind oder nicht Juden, die das singen und der Akzent richtig oder falsch ist. Ich halte auch nichts von dem Kampf gegen kulturelle Aneignung. Warum soll ein Nicht-Jude nicht ein jüdisches Lied singen und warum kann ein weißer Schauspieler nicht Othello spielen? Das ist ja genau das Interessante, dass man versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen. Ich bin vieles, jeder ist vieles und eben gerade auch die Aneignung ist die Willigkeit und dann auch die Fähigkeit, die entwickelt wird, in den anderen sich hineinzuversetzen. Und das für ein Negativum zu halten, kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Jetzt mache ich eine kühne Überleitung und sage, in der Gartenstadt Atlantik, die wir vorhin schon erwähnt haben, wird auch Theater gespielt. Das ist Teil des Siedlungskonzeptes. Aber wie es dazu kam, das werden Sie jetzt erzählen können. Ich habe ein schönes Zitat von Ihnen gefunden, das lautet, wer eine Cheops-Pyramide erbt, verscherbelt sie nicht einfach. Sie haben eine Cheops-Pyramide geerbt?
Kleine Übertreibung. Aber es ist schon ein großes Bauwerk. Erstens vom Volumen her. Zweitens von der Konzeption her. Es ist Teil der Reformarchitektur, die in Deutschland und Kontinentaleuropa vor allem in den 20er Jahren ihre Hochphase hatte, mit einer wirklich menschenfreundlichen Architektur. Die Luftlicht-Sonne als Kontrastprogramm zu den Hinterhöfen, die wir aus dem Zille-Milieu her kennen, geplant hatte. Also das heißt, hier auch gesundheitspolitisch eine wichtige Funktion übernahm. Licht ist auch im positiven Sinne als leuchtend und fröhlich und Zeichen des Lebens zu erkennen. Und dazu auch grün, daher Gartenstadt Atlantik. Und anders als die anderen Gartenstädte in Europa ist die Gartenstadt Atlantik mitten in das großstädtische Umfeld in Berlin-Wedding gepflanzt.
Also heute direkt fußläufig 200 Meter der ICE-Endbahnhof Gesundbrunn.
Richtig, ICE und U-Bahn und S-Bahn, alles was Sie wollen. Hervorragende Infrastruktur, auch das ist Teil eben dieses Neuen damals gewesen. In die Mitte der Stadt eben die Gartenstadt, das Grün in die Stadt, wenn Sie wollen, ist das ein Vorläufer, ein ideologischer Vorläufer der grünen Bewegung, die stammt aus England. Aber vor allem ist es humanes Wohnen, dass keine Wohnung am Tag überhaupt dunkel ist, sondern immer Licht bekommt. Und Licht ist auch gesundheitsfördernd. Damals gab es die große Gefahr der englischen Krankheit Rachitis durch Lichtmangel in den Hinterhöfen. Und eben auch soziale Mieten, ganz wichtiger Punkt, mit Dienstleistungen für die Mieter. Und das war das Revolutionäre meines Großvaters Karl Wolfson, der gesagt hat, wir wollen nicht nur eine Wohnanlage bauen, wo der Mensch ein Dach über dem Kopf hat, sondern auch Kultur. Das für die Seele. Steine sind Steine. Es gibt auch Menschen mit Herzen aus Stein, aber es gibt Steine mit dem Herzen von Menschen. Und wenn sie Kultur in diese Steine bringen, dann bringen sie auch Seele in die Steine. Und sie schaffen durch die Seele ein Wir-Gefühl der Menschen, die dort wohnen. Und das war die Grundüberlegung, die Versöhnung, um es historisch zu bringen, von der Planung her und auch von der Durchführung, Versöhnung von Bourgeoisie und Proletariat, also eine Korrektur der Revolution, des Ergebnisses der Revolution von 1848, wo ja die Bourgeoisie mit der Aristokratie und der Monarchie gegen das entstehende Proletariat sich positioniert hat.
Wir wissen, Ihr Großvater hat etwas hasardeurhaft noch im Dritten Reich versucht, das ganz zu kaufen und mit Strohmännern zu besitzen. Dann ist er ausgewandert, ist er vertrieben worden. Dann kam er zurück. Heute sind Sie der Besitzer. Was hat da zwischen die 30, 40 Jahre in der Bundesrepublik stattgefunden? Kämpfe um den Besitz?
Und wie? Also zunächst einmal das Dritte Reich, wie gesagt. Und da war einer der Profiteure der Arisierung. Das heißt, es musste zum Nulltarif übergeben werden. Das nannte sich dann Kaufvertrag. Kein Pfennig hat mein Großvater bekommen. Das musste zurückprozessiert werden. Übrigens gegen einen Mann, der in der braunen Zeit eine weiße Weste behalten hatte und sogar zum Widerstandskreis 20. Juli gehörte, auch in Gestapohaft war. Also wie gesagt, dieser Mann hatte in brauner Zeit eine weiße Weste und fing es nach 45 an, meinen Großvater zu betrügen, indem er verschiedene Sachen machte und auch die Aktien nicht zurückgeben wollte. 12 Jahre lang hat dieser Prozess gedauert. Das war im Grunde genommen einer der wenigen Glücksfälle, obwohl es so lange dauerte, denn das meiste andere, was geraubt worden ist, bekam mein Großvater und mein Vater nicht zurück. Und mein Vater ist darüber depressiv geworden und mein Großvater starb im wörtlichen Sinne gebrochenen Herzens.
Als Sie das Anfang dieses neuen Jahrhunderts dann geerbt haben, in der dritten Generation dann, war das eine Bauruine? Nein, aber es war ziemlich heruntergekommen.
Total heruntergekommen. Es war von totaler Verslammung, von totaler Ghettoisierung bedroht. Es war ein Umschlagplatz für Drogen, Verbrechen und so weiter und so fort. Das hatte verschiedene Gründe. Und daher nochmal zurück zur Cheops-Pyramide. Ich habe das zunächst natürlich nicht erkannt, aber dank meinem Schwager, der Architekt ist und viel Erfahrung, Jörg Braun-Feldweg, der auch viel Erfahrung auf dem Gebiet der Stadtsanierung hatte, hat meine Frau und mich darauf aufmerksam gemacht, dass das ein Baujuwel sei. Da haben wir ihn gefragt, ob er verrückt sei oder wir. Und er gab uns dann Nachhilfeunterricht und wir verstanden dann tatsächlich, dass dieser Gebäudekomplex architektonisch und stadthistorisch ein Juwel war. Und die Philosophie, diese Mischung aus Ökonomie und Ethik, die im Bereich der Unterhaltung vorhin Gegenstand unseres Gespräches auch war, angewandt auf Stadtentwicklung, auf Wohnung. Und Wohnung ist ja ein Hauptthema der Menschheit. Der Mensch braucht ein Dach über dem Kopf. Das kann man einfach funktional machen. Hier friss Vogel oder stirb.
Plattenbau.
Und das ist ja auch das Signal von innen nach außen. Was hält der Bauherr von denen, die da einziehen in den Plattenbau? Klare Antwort: nichts. Dieser Bauherr betrachtet den Menschen, der in dieses Gebäude einzieht, als einen Dreck. Und ganz anders diese Reformarchitektur. Das Gebäude ist Zeichen auch vom Bauherrn, wie positioniere ich mich dem Mieter gegenüber, dem Mitmenschen gegenüber. Und ja, die Gartenstadt Atlantik ist erkennbar eine Einheit, aber jedes Haus hat seine Individualität. Das ist, wenn Sie so wollen, Sozialdemokratismus, unabhängig von der Partei, der Versuch, Gleichheit und trotzdem Unterschiedlichkeit miteinander zu verbinden. Eine ganz wunderbare Philosophie, die sich hier im Bau manifestiert. Und da haben wir uns hineinverliebt. Hinzu kommt die Familiengeschichte. Weil es dieses Kino nicht mehr gab, also Film, Theater, Kultur für den kleinen Mann, haben meine Frau und ich dann uns überlegt, wie können wir Kultur, Bildung und durch Kultur und Bildung Integration wieder erreichen. Und das war ja auch die Absicht dieser Reformarchitektur. Anständiges Wohnen, egal wie viel Geld du hast oder nicht Geld hast. Aber Miete bezahlen musst schon.
Apropos Geld, um ein ganz einschichtiges Bild der jüdische Kapitalist zu nehmen. Da haben wir einen Historiker, deutscher Beamter, der plötzlich viele Millionen in die Hand nehmen muss, um das zu sanieren. Das hatten Sie doch nicht in der Portokasse, oder doch?
Ja, natürlich nicht. Wir sind auf Jahrzehnte verschuldet, immer noch. Aber das ist ja das Wesen des Bankwesens. Man nimmt einen Kredit auf, zahlt das dann zurück über viele, viele Jahre. Klassische Investition. Wir haben, und das ist tatsächlich für normale Investoren nicht machbar, waren nicht abhängig von Rendite. mit meinem Professoreneinkommen und der Rente und den Nebeneinkünften haben wir das, was wir brauchen, und mehr als was wir haben, brauchen wir nicht. Also
das soll auf einer schwarzen Null laufen, inklusive Null, Rücklagen für Renovierung und
so. Genau, die schwarze Null war für uns das Ziel, und es war gar nicht so klar, dass wir das erreichen würden. Viele, die Experten vor allem, haben uns abgeraten. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Wie gesagt, Cheops-Pyramide, dann die Familiengeschichte, dann eben die allgemeine Geschichte. Und auch, weil das Klischee vorherrscht, dass jüdische Immobilienbesitzer auch in der Nachkriegszeit in Deutschland nicht immer die freundlichsten Vermieter gewesen wären oder sind, ein Kontrastprogramm zu zeigen. Wir führen, wenn Sie so wollen, den ethischen Kapitalismus, obwohl wir für uns Kapital gar nicht haben. Das ist ein eigentlich ökonomisch völlig widersinnige Investition gewesen. Aber, und jetzt bin ich wieder Traditionalist, um die Adjektive, von denen Sie ausgegangen sind, zu bringen. Ich bin ein gläubiger, aber nicht synagogaler Jude. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und klar, wir hätten das alles verscherbeln können und uns große Villen wo auch immer kaufen können oder eine Yacht oder was auch immer. Nein, der Mensch ist nur zeitweise auf Erden da, und dieses eigene Leben nicht nur zur eigenen Vollendung zu bringen, um glücklich zu sein, was schon Aristoteles als Ziel des Menschen ganz allgemein feststellte, sondern dabei auch die Umwelt nicht zu vergessen. Und ich meine das nicht nur jetzt im ökologischen Sinne, sondern auch im mitmenschlichen Sinne, dass man sich morgens im Spiegel anschauen kann und sagen, du bist kein Schuft.
Wladimir Horowitz spielte das Adagio aus dem 23. Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchelverzeichnis 488, gewünscht und mitgebracht in die Zwischentöne von Michael Wolfson. Haben Sie eine Verbindung zu Horowitz?
Persönlich natürlich nicht, aber ich dachte mir, erstens höre ich dieses Stück wahnsinnig gerne. Nicht sehr originell, gebe ich zu, aber immer wieder hinreißend. Horowitz, da wollte ich etwas zu der jüdischen Bildungstradition sagen, egal ob jetzt im Bereich der Musik oder in der Wortbildung. Jüdische Bildung hat eine 2500-jährige Tradition, und das ist natürlich die entscheidende Erklärung, nicht irgendeine genetische, dass also alle Juden um Gottes Willen Genies wären. Es gibt auch viele Deppen, aber das Entscheidende ist, dass in der jüdischen Kultur, in der Familienstruktur, Gesellschaftsstruktur, Bildung immer das allerhöchste Gut war. Und durch Bildung dann auch der wirtschaftliche Erfolg, auch der Bildungserfolg, eben die innovative Elite. Und in jedem Bereich, in dem man ist, durch die Bildung, durch das Training, das fällt einem ja nicht zu, Höchstleistungen erreichend. Und das ist auch bei Horowitz der Fall. Viele große Solisten in der Konzertwelt sind im 20. Jahrhundert jüdisch gewesen. Es gibt auch andere, selbstverständlich. Aber es ist kein Zufall. Und wenn Sie zum Beispiel Isaac Babel lesen, sein Vater wollte aus ihm einen großen Geiger machen, und Und natürlich musste er zu Jascha Heifetz gehen, um da den richtigen Lehrer zu haben und ein Starmusiker zu werden. Babel weigerte sich und beschreibt es auch sehr lustig mit Selbstironie. Aber im Prinzip ist das genau der Punkt, der erklärt, warum das jüdische Kollektiv jetzt auf der Makroebene so viel erfolgreicher ist als viele andere Gruppierungen. Und das wiederum löst Neid aus und Neid von denjenigen, die den Neid gegenüber den Erfolgreichen einsetzen, ist gefährlich. Und das wiederum bedeutet, auf die jüdische Geschichte übertragen, jüdische Geschichte, jüdisches Leben war, ist und ich fürchte bleibt Existenz auf Widerruf.
Man hätte ja dann den absurden Schluss ziehen können als Kollektiv, ja, da müssen wir weniger gebildet sein.
Das haben die Schildbürger gemacht. Das ist die tiefe Weisheit dieser wunderbaren Geschichte von den Schildbürgern. Die waren am Anfang, wie es in dieser Geschichte heißt, auch sehr klug und wurden von allen Leuten gefragt. Und durch dieses viele Fragen fühlten sie sich belästigt und beschlossen, ich verkürze die Geschichte, dumm zu sein. Und am Ende waren sie es dann wirklich. Ob das die Alternative ist, Herr Wey, ich weiß nicht. Also vielleicht das Überlebensprinzip, ja.
Kommen wir aber nochmal zur Bildung in der Gartenstadt Atlantik. Zwei Fragen. Das erste ist, wenn jemand, das ist heute ein begehrter Wohnort, Sie haben Wartelisten, wenn da jemand kommt und sagt, hier, ich lege Ihnen auf den Tisch, die Mieten sind günstig, ich lege Ihnen 10.000 Euro auf den Tisch, damit ich da einziehen darf. Was passiert dann?
Auf Wiedersehen. Oder nicht wiedersehen. Nein, das geht ganz einfach nach der Warteliste.
Und nach einem Auswahlprinzip, weil Sie sagen, Sie wollen die Durchmischung haben?
Die haben wir ja schon längst.
Die haben Sie schon längst.
Und vor allem, also gerade eben wegen der 10.000, wenn eine Familie kommt, eine Wohnung dringend sucht, ja, dann ist ein großer Konflikt, wenn Sie 600 Wartende haben auf der Liste. Und derjenige, der dann so auftrumpft, das ist mit Sicherheit kein guter Mieter. Außerdem solche Herrenmenschenmentalität, das widerspricht uns grundsätzlich und wir sind nicht korrumpierbar.
Nun gibt es, wenn man da vorbeispaziert, das habe ich vor ein paar Tagen gemacht, natürlich an der Außenseite der jeweiligen Straßen in den Wohnblöcken Ladenlokale. Die hatten früher sicher eine andere Funktion. Da sind jetzt zum Teil Initiativen drin. Und ich sagte vorher, da wird auch Theater gespielt. Was sind das für Initiativen? Die betreuen Sie über eine Stiftung auch noch und finanzieren die?
Zunächst einmal, also meine Familie hat inzwischen die Lernwerkstätten einem eingetragenen Verein übergeben, dem Roten Baum. Also auch das wird viele überraschen, die ein Klischee mir gegenüber haben. Der Rote Baum, das besagt schon der Name, ist nicht unbedingt ein
sozialistisch.
Genau, ist auch sozialistisch, kommt aus der von der Partei der Linken. Ostlinke, das sind die Pragmatiker, also nicht die ideologischen Westlinken. Kurzum, die ja wirklich an der Sache orientiert sind und denen wir das gerne übergeben haben. Also kurzum, das Prinzip ist, dass die ehemaligen Ladenlokale, also der klassische Tante-Emma-Laden, der gar keine Überlebensmöglichkeit mehr in der heutigen Wirtschaftsstruktur hat, in diese ehemaligen Tante-Emma-Läden haben wir Lernwerkstätten platziert für Beispiele Musik, Physik, Natur, Theater und Literatur, Kochen und neue Medien.
Kochen ist mir aufgefallen. Das fand ich eine super Idee, weil das eine zivilisatorische Errungenschaft ist, die immer mehr verloren geht.
Ja, natürlich, aber man darf nicht vergessen, dass Kochen eine echte Kunst ist und eine kulturelle Leistung. Und gerade wenn Sie eine interkulturelle Mieterschaft in einer interkulturellen Stadt wie Berlin haben, über das Kochen können Sie ohne großes Blabla Menschen zusammenführen und sagen, ah, hier ist mal beispielsweise ein orientalisches Gericht. Oh, das schmeckt, kannte ich gar nicht. Aha, wenn das orientalische Gericht schmeckt, dann wird das ja von Menschen gemacht, die aus dem Orient kommen. Und das schmeckt im wahrsten Sinne des Wortes, schmeckt mir diese Kultur. Kurzum, über das Kochen lernen sie ja auch, wenn die Kinder eben selber kochen oder Senioren oder die anderen, die in diese Lernwerkstatt kommen, übrigens kostenlos. Dafür mussten sie eben immer wieder Drittmittel akquirieren bekommen, was sehr, sehr mühsam ist. Also wer so etwas macht, der lernt dann auch zum Beispiel die Gewürzsorten aus anderen Teilen der Erde kennen, die anderen Gemüsesorten, Obstsorten und so weiter. Plötzlich öffnet sich die ganze Welt. Und da muss ich nicht diese großen, belehrenden Vorträge halten, piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern im Machen, im Zusammensein, das bringt die Menschen zusammen. Und eben die Philosophie, die wir haben keine Häuser, wo wir eine nur deutsche, nur ausländische Mieterschaft haben, sondern darauf achten wir ganz genau, dass es eine durchmischte Bevölkerungsgruppe in dem jeweiligen Haus ist. Und das führt dazu, dass die Menschen, die Mieter, sich in den Urlaubszeiten den Wohnungsschlüssel geben und den Gummibaum oder was auch immer gießen oder sauber machen. Das schafft Vertrauen. Und wiederum, ohne diese großen pathetischen Worte, jetzt wollen wir Integration und Toleranz. Ja, im normalen Alltag muss sich das entwickeln.
Nun haben wir im ersten Teil dieser Zwischentöne ein Stück aus der Matthäus-Passion gehört. Und nun kommt ein anderes Stück, wo der Komponist sagt, er sei inspiriert worden vom Choral O Haupt, voll Blut und Wunden, auch aus der Matthäus-Passion. Wissen Sie, welches Stück jetzt kommt aus Ihrer Liste?
Nein, bin ich, weil ich auf den Text...
Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Ich habe nicht schlecht gestaunt.
Na wunderbar, Bridge Over Troubled Water. Ich habe immer versucht, Brückenbauer zu sein, nicht nur zwischen Christen und Juden, sondern auch zu Muslimen, eigentlich zu jedem Menschen. Jeder Mensch ist ein Kosmos an sich und für sich.
Sie hören die Zwischentöne, zu Gast der Historiker und Publizist Michael Wofson. Michael Wofson hat 2015 ein Buch geschrieben über den Weltfrieden mit einem doch sehr verblüffenden Vorschlag. In 5 Sätzen, wie lautet der?
Das Buch heißt Zum Weltfrieden, also es geht um den Weg. Und die These ist, Satz 1, der Nationalstaat ist eine Fiktion, weil die Bevölkerungszusammensetzung in den meisten Staaten dieser Welt eine vielfältige Zusammensetzung ist und es nicht die Identität von einer Nation und Staat gibt, Satz 1. Satz 2 als Frage, wie kann man ein friedliches Miteinander aufgrund der Vielfalt in einem Staat erreichen, ohne dass die verschiedenen Gruppierungen einander die Köpfe einschlagen, was in der Weltgeschichte immer wieder der Fall gewesen ist. Satz 3, die bisherige Annahme war, dass es die Nationalstaaten wären. Nur wenn es keine Nationalstaaten im eigentlichen Sinne gibt, kann der Nationalstaat als solcher nicht funktionieren. Das heißt, Satz 4, das Ziel muss sein, die Vielfalt zu erhalten, aber Frieden zu erreichen. Und Satz 5, wie macht man das? Indem man föderative Strukturen innerstaatlich und oder zwischenstaatlich schafft. Das sind die 5 Sätze.
Das Entscheidende beim Föderalismus ist, dass so wie wir den kennen, wir sind ja auch ein föderaler Bundesstaat, dass immer noch territorial gedacht wird. Das heißt, wir haben ein staatliches Parlament, überstaatlich für den Gesamtstaat und eine Länderkammer. Und das Verblüffende in Ihrem Vorschlag lautet, dass die zweite Kammer in bestimmten Konstellationen von sehr auch explosiven Mischungen von Bevölkerungsteilen es eine quasi abstrakte Personalkammer geben müsste. Wie soll das aussehen?
Also der Redlichkeit halber muss gesagt werden, dass ich das nicht erfunden habe. Alles Kluge ist schon gedacht worden. Man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken und auf die jeweilige Wirklichkeit zu übertragen. Konkret, dieses Konzept ist bereits in der Spätphase der Habsburger Monarchie entwickelt worden, wo sie beispielsweise Prag oder Czernowitz, ein Ort der Hochkultur, eben durch die Mischung, die Selbstbestimmung den Menschen Gruppen und nicht dem jeweiligen Territorium gegeben haben. Das heißt, um bei Czernowitz zu bleiben, dass die verschiedenen Bevölkerungsgruppen ihre Selbstvertretungsgruppen hatten. Oder jetzt auf den Nahen Osten übertragen, das kann man aber auch auf viele andere Staaten dieser Welt. Die territoriale Selbstbestimmung können Sie zum Beispiel in dem Gazastreifen, der ja nur von Palästinensern besiedelt wurde, bis zum Kriegsausbruch, denn Israel hatte den gesamten Gazastreifen geräumt. Kein einziger Siedler, kein einziger Soldat war dort. Also sie könnten hier einen Kanton oder ein Bundesland Gaza-Palästina. Im Westjordanland haben sie eine, ob zu Recht oder nicht, aber das ist die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit muss Ausgang der Neukonstruktion sein. Es sei denn, Sie sagen, wir vertreiben die Gruppe A oder Gruppe B. Ich benenne ganz bewusst nicht die Akteure, sondern Vertreibung oder noch schlimmer Vernichtung. Das muss verhindert werden. Das heißt, im Westjordanland, die jüdische Bevölkerung hat eine eigene Kammer, die arabische Bevölkerung, egal wo sie lebt, hat eine eigene Kammer. Und dann gibt es das Gesamtparlament, Knesset oder wie auch immer sie genannt wird, als gesamtstaatliches. Ähnlich eben dann wie die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben nicht nur ein Bundesland, sondern wir haben Bundesgruppen. Der Kanton als die Zusammensetzung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und das kann man mit den vorhandenen Instrumentarien tatsächlich errichten, wenn man sich von dem Gedanken löst, die eine oder andere Gruppe müsse, solle, dürfe dominant sein.
Der Teufel steckt im Detail. Ich versuche mir mal vorzustellen, wie sozusagen eine personale Zuordnung für bestimmte Lebensbereiche funktioniert. Also heißt das, dass die eine Gruppe vielleicht andere zivilrechtliche Regelungen hat, in Familienrecht, Heiratsrecht und so weiter. Und wie geht das mit dem Gleichheitsgrundsatz einer Demokratie zusammen?
Also die zivilrechtliche Frage ist zum Beispiel auch jetzt schon im israelischen Staat, der ja angeblich nur ein jüdischer Staat ist, geregelt. Es gelten im Personalbereich die Gesetze für die arabische Bevölkerung, wenn sie muslimisch sind. Die haben da ihre Selbstverwaltung. Aber ich würde diesem Modell viel weiter gehen, dass die gesamten Belange des Alltags minus Sicherheit und minus Außenpolitik selbstbestimmt werden von einer arabischen Kammer im israelischen Kernland und umgekehrt dann im Westjordanland auch eine Kammer der Siedler, die aber in Bezug auf die Gesamtregelung für den Kanton Westjordanland sich als Minderheit den gesetzlichen Rahmenbedingungen von Palästina-Westjordanland fügen müssen. Das ist ganz klar. Also kurzum, das föderative System hat den Vorteil, dass es der Wirklichkeit der Bevölkerungszusammensetzung Rechnung trägt und zugleich den Staat in seiner jetzigen Form zusammenhält. Das ist auf Dauer in der jetzigen Form weder in Bezug auf Israel als jüdischen Staat möglich, wo sie 21% einer arabischen Bevölkerung haben, die sich in einem jüdischen Staat eben tatsächlich als Bürger zweiter Klasse fühlen müssen. Ebenso wie die Siedler im Westjordanland dann akzeptieren müssen, wir sind die Minderheit, aber wir können uns in den Bereichen des Alltages absolut selber definieren.
Nun haben Sie das geschrieben im Jahr 2015, hat sich für Sie auch auf dem Feld mit dem 7. Oktober letzten Jahres irgendwas geändert oder ist es eher noch dringlicher geworden, solche Gedanken zu entwickeln?
Sowohl dringlicher als auch möglicher, wenn Sie den Vergleich zu Deutschland nehmen. Deutschland ist ja am 8. Mai 1945 total besiegt worden. Der Nationalsozialismus blieb aber noch für lange Zeit in vielen Köpfen und auch jetzt immer noch vorhanden, leider noch stärker als vorher. Aber insgesamt ist ja ein demokratisches Gemeinwesen entstanden mit einem starken demokratischen Wir-Gefühl. Das heißt, der Zusammenbruch war die nachträglich betrachtet goldene Gelegenheit eines neuen demokratischen humanen Aufbaus Deutschland. Und gerade nach einer Kriegssituation, wo die Inhumanität die Normalität ist, wegen Krieg, weil Krieg, und Krieg ist immer und überall die Hölle, ist die Notwendigkeit und die Dringlichkeit einer neuen Konzeption wichtiger denn je. Und wenn man jetzt als Lösung, vermeintliche Lösung sagt, wir machen noch einen Nationalstaat, der von vornherein nicht klappen kann, denn egal, ob es einem gefällt oder nicht, es sind im Westjordanland 700.000 Juden da, ob sie etwas zu suchen haben dort oder nicht, ist eine zweite Frage. Du kriegst sie nicht los, es sei denn, du hast einen innerjüdischen Bürgerkrieg oder man hat einen wiederum Krieg zwischen Palästinensern und Juden. Ist das die Lösung, die man erreichen will? Nein. Das heißt, man muss seinen eigenen Kopf anstrengen und nicht die immer wieder vorgetragene Zwei-Staaten-Lösung, die nicht funktionieren kann aufgrund der demografischen Strukturen, immer wieder als vermeintliche Lösung präsentieren. Denken, denken, denken. Und hier stehe ich in bester deutscher Tradition, sich von der eigenen Unmündigkeit zu befreien und den Mut zu haben, sich des eigenen Verstandes zu bedienen und nicht immer nachzuplappern, was eben bislang schon nicht geklappt hat. Die Dringlichkeit ist da und wie gesagt, jetzt auch die Möglichkeit. Gerade wegen des Krieges.
Wäre das im Rückblick auf ein langes, hochproduktives Leben sozusagen die Quintessenz, die Wolfson-Formel?
Ach Gott, nein. Man muss sich selber auch relativieren und immer neben sich stehen und sagen, du bist auch nur ein Mensch, ein Menschlein. Versuch das aus deinem Leben zu machen, was du kannst, mit dem, was du hast. Und du hast nicht alles. Und es sind vor dir und nach dir kluge Menschen da. Wenn sie in Cambridge zum Beispiel sind und auf den Steinen, die sehr durchgetreten sind, auf den Campuses rumlaufen, sehen sie geradezu, da waren schon kluge Leute vor dir da. Und vielleicht bist du dann auch nur ein Teil davon. Bestenfalls. Also Bescheidenheit, Selbstbescheidenheit gehört gerade dazu, wenn man die Chuzpe hat, an die Öffentlichkeit zu treten und die eigenen Gedanken zu präsentieren. Das ist ja auch eine gewisse Zumutung den anderen gegenüber. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer das heute nicht so empfunden haben, aber vielleicht einige doch, will ich nicht ausschließen, kann ich nicht ausschließen.
Das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, aber ich hatte mir eine schöne Anekdote aus Ihrem Buch noch aufgeschrieben, weil Sie am Anfang schon über unseren Ex-Bundespräsidenten Joachim Gauck eine Anekdote erzählt haben und Sie beschreiben da, wie Sie ihn treffen und sagen zu ihm, Sie haben, Herr Gauck, letztens genau das gesagt, was ich zuvor gesagt habe. Ich wurde gesteinigt, Sie bejubelt. Können Sie mir das erklären, wie das kommt? Und Gauck sagt darauf ganz trocken, wir sagen das Gleiche, aber ich sage es verbindlich. Ich finde aber gar nicht, dass Sie nicht verbindlich waren.
Vielen Dank für die Blumen, aber vielleicht bin ich heute doch ein anderer. Jeder ist vieles, also ich auch.
Wir haben noch ein Schlussmusikstück, nämlich Kol Nidrei von Max Bruch, gespielt von David Geringas. Verbindet sie etwas mit Geringas?
Ja, sehr viel. Kol Nidrei, das ist das Anfangsgebet am höchsten jüdischen Feiertag, wo verkürzt der liebe Gott entscheidet, ob man das nächste Jahr leben oder sterben wird. Auch wenn man nicht an den lieben Gott als Person glaubt, das ist schon eine gewisse Wucht, die dieser Tag ausstrahlt. Die Melodie ist unglaublich und der Text des Gebetes auch. Und David Geringas, diesen großen Cellisten, kenne ich, schätze ich, ein nicht-jüdischer Freund, das ist wieder das mindestens zweidimensionale meines Seins.
Und Max Bruch war kein jüdischer Komponist.
Genau, und das ist auch die wunderbare Kombination, keine kulturelle Aneignung, sondern sich in den anderen mit Sympathie hineinzuversetzen. Das ist Toleranz und mehr noch Akzeptanz.
Vielen Dank für diese schönen Schlussworte, Michael Wolfson. Möge sich die Welt hoffentlich zum Besseren entwickeln. Als Gastgeber verabschiedet sich Florian Felix Wey. Nächste Woche in den Zwischentönen empfängt Raoul Möhrchen die Blockflötistin Dorothee Oberlinger.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.